Es wird auf alle Fälle eine Predigt. Ja, ihr lacht. Aber eine Predigt soll ja auch ermahnen und Dinge zurechtrücken. Das könnte tatsächlich ein Anstoß sein, sag ich es mal so. Wir Menschen sind komische Wesen. Was uns auszeichnet, sind Ausreden. Zur falschen oder zur richtigen Zeit, je nachdem, wer auf welcher Seite steht. Ich habe das schon mal so spaßhaft weitergegeben, was ich woanders gehört habe. Die meisten Ausreden beginnen mit den Worten oder mit den Worten, ich habe gedacht. Die zweithäufigste Ausrede beginnt mit den Worten, ich habe nicht gedacht. So einfach ist das. Denken darf man ja, denkt der Mensch. Und die Gedanken, wer kann sie erraten, sie sind frei. Man kann sie gar nicht abstellen, man kann sie nicht steuern. Und wer soll schon meine eigenen Gedanken verurteilen? Das ganze Leben kann man damit verbringen, zu denken. Nützliches, sinnloses, gelehrtes Zeug, Philosophie, Religionsgeschichte oder eben Religion. Und in einigen dieser Bereiche mögen wir denken, oder mögen andere denken, dass sie Experten sind. Sie mögen sich für Experten halten, aber wenn es darauf ankommt, wie stehen sie dann da? Wir schauen einmal zurück und sehen die Prominenten, die schlauen Fragesteller, die Experten der Philosophie und der Religionskunde und die Erforscher des Wortes, die Schriftgelehrten in der Vergangenheit. Aber gedanklich nehmen wir uns mit rein und sehen, ob diese Dinge auch auf mich zutreffen könnten. Jesus gab ihnen des Öfteren eine Antwort, die sie ruhig stellte. Er sagte zu ihnen, habt ihr nie gelesen? Und das hat er mehrere Male getan. Ihre Antwort ist nicht überliefert und die Antwort könnte gelautet haben, vielleicht in Gedanken, ich habe gedacht oder ich habe nicht gedacht. Und es war keine Ausrede. Die Pharisäer, die Schriftgelehrten, sie hatten tatsächlich gedacht oder nicht gedacht. Viel bedeutender aber war, sie haben in Wirklichkeit dann doch nicht erfasst, worum es tatsächlich geht. In einem Punkt, als dieser Dialog stattfand und Jesus zu ihnen sagte, habt ihr nie gelesen, ging das sogar für sie um alles. Aber das war ihnen nicht bewusst. Ich habe so drei Gelegenheiten rausgesucht, wo er mit ihnen spricht und ihnen sagt, habt ihr nie gelesen? Eine Gelegenheit, da geht es um den Sabbat. Wollen wir jetzt nicht weiter besprechen, wie der Sabbat recht gefeiert werden sollte oder begangen werden sollte. Und Jesus sagt, habt ihr nie gelesen, was David tat? Und erklärt ihnen dann weiter etwas. Bei einer anderen Begebenheit, da geht es um die Wiederverheiratung beziehungsweise um die Auferstehung und die Unmöglichkeit der Auferstehung aus Sicht der Pharisäer. Habt ihr nicht gelesen, sagt Jesus, und erklärt ihnen es dann. Bei der dritten Gelegenheit aber, da geht es um alles. Und zwar lesen wir diese in Lukas Kapitel 12, Vers 9. Und ich schlage das einmal auf, wenn die Bibel hat, kann man mal mit aufschlagen. Lukas 12, Vers 9. Da habe ich mich vertan, ist egal. Ich lese es einmal vor, ich habe es hier aufgeschrieben. Da muss ich mich irgendwie vertan haben. Gut. Da sagt Jesus, was wird nun der Herr des Weinberges tun? Er wird kommen und die Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Habt ihr nicht gelesen, diese Schrift? Den Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vor dem Herrn ist das geschehen und es ist zu wunderbar für uns. In diesem entscheidenden Punkt zu erkennen, wer Christus eigentlich war, versagten die Pharisäer. Und das war eigentlich schon merkwürdig, denn sie waren doch Bibelexperten. Aber ihnen war das Entscheidende zum rechten Zeitpunkt nicht aufgegangen. Bei all dem Lesen. Sie waren nicht in der Lage, den biblischen und auch den tatsächlichen Sachverhalt auf ihr Leben betrachtet, korrekt einzuschätzen. Die Pharisäer und die Sadduzäer waren aber doch Experten. Sie waren doch Bibelleser oder etwa doch nicht. Waren sie Bibelleser? Doch, sie waren Bibelleser. Manchmal. Meist aber haben sie andere Schriften gelesen, Schriften, die sie selber verfasst haben, Kommentare dazu und Hinzufügungen. Die Schriftfunde vom Toten Meer bezeugen das ganz eindrucksvoll. Es sind alte Schriften dabei. Es sind auch Teile des Wortes dabei, des Alten Testamentes. Aber in der Überzahl Erklärungen, Hinzufügungen und Kommentare. Am entscheidenden Punkt versagten die Pharisäer. Warum, fragen wir uns. Lag vielleicht ein Fluch auf ihnen? Und wir können sagen, tatsächlich, auf ihnen lag ein Fluch. In Matthäus Kapitel 13, Vers 13, können wir das einmal nachlesen. Ich schlage das mal auf und hoffe, dass ich hier richtig liege. Matthäus 13, Vers 13. Ja, dann geht es noch weiter, richtig? Und dann bis Vers 17. Dort sagt Jesus: Darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen, weil sie sehend nicht sehen und hörend nicht hören noch verstehen. Und es wird an ihnen die Weissagung Jesajas erfüllt, die lautet: Mit Gehör werdet ihr hören und doch nicht verstehen, und sehend werdet ihr sehen und doch nichts wahrnehmen. Denn das Herz dieses Volkes ist dick geworden, und mit den Ohren haben sie schwer gehört, und ihre Augen haben sie geschlossen, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen, und ich sie bekehre und ich sie heile. Luther übersetzt diese Worte noch so ein bisschen griffiger. Er sagt: Denn dieses Volkes Herz ist verstockt, und mit ihren Ohren hören sie übel und ihre Augen schlummern. Und wir stellen uns einmal die Frage: Kann das auch uns passieren, dass unsere Ohren übel hören, dass unsere Augen schlummern, dass wir offenen Auges schlafen? Wie konnte es damals passieren? Wie könnte es heute passieren, dass man vielleicht in einen solchen Zustand gerät? Die Schriftgelehrten, kommen wir kurz zurück, auf ihn lag ein Fluch. So sagt es ja Jesaja, dass ihnen die Augen sozusagen verschlossen wurden und die Ohren zugehalten wurden. Einfaches Bibellesen hätte diesen Personen nicht weitergeholfen. Auch 1000 Jahre weiteres Bibellesen hätte ihnen nicht geholfen. Aber warum nur? Was war mit ihnen passiert? Nun, es war ihre Motivation, warum sie das Bibellesen betrieben. In Johannes Kapitel 5, Vers 39 lesen wir, was Jesus zu ihnen sagte. Er sagte zu ihnen: Ihr lest in den Schriften, weil ihr denkt, durch sie ewiges Leben zu haben. Und wo ist das Problem? Möchte nicht jeder ewiges Leben haben? Aber vielleicht sind wir jetzt in diesem vertrauten Modus: Ich habe gedacht oder ich habe nicht gedacht. Dann übersetzen wir doch einmal die Bemerkung über die Pharisäer auf die heutige Zeit und nehmen uns mit rein. Wir hatten ja vor nicht allzu langer Zeit in Boltenhagen dieses Buch von Wayne Jacobson betrachtet, und dort stellt er so verschiedene Christen dar, verschiedene Typen und ihre Denkweise zu Anfang ihres Christseins. Da denkt der Christ: Bestimmt will Gott, dass ich glücklich bin. Bestimmt ist sein Wille, dass sich alle meine Probleme auflösen und ich glücklich werde. Aber ist das so einfach? Wir praktizieren, genauso wie die Schriftgelehrten, mit dieser Sichtweise eigentlich eine egoistische Sichtweise. In den Schriften ewiges Leben zu finden, ist sicherlich schön, aber eine egoistische Sichtweise. Gott nur für unsere Problemlösungen heranzuziehen, ist auch eine egoistische Sichtweise. Die Bibel zu lesen, weil es uns Freude bereitet, auch eine egoistische Sichtweise. Und doch könnten wir fragen: Warum denn nicht egoistisch sein? Denn wir haben ja schließlich die Probleme, und wir haben als Menschen handfeste Probleme. Gott hat diese Probleme nicht. Und das stimmt. Gott hat unsere handfesten, für uns handfesten Probleme tatsächlich nicht. Aber Gott hat deswegen etwa nicht keine Probleme. Er hat nach wie vor Probleme. Und zwar ein ganz großes Problem. Und das Problem sind wir. Mit uns persönlich hat Gott ein ganz großes Problem. Nicht irgendein Problem, sondern man muss sagen, ein entscheidendes Problem, das Gott zunächst lösen möchte und viel wichtiger, lösen muss, bevor unsere Probleme für ihn überhaupt eine Chance haben, in seine Sicht zu kommen. Wir sind für Gott das größte Problem. Was ist los mit Gott? Die Frage stellt sich ja. Wenn wir das aber nicht wissen, was mit Gott los ist, wenn er mit uns ein Problem hat, dann fangen wir eigentlich von ganz vorne an. Das ganze Alte Testament und auch das Neue Testament zeigt davon, dass Gott mit uns ein Problem hat. Mit unserer Einstellung, unserem Selbstverständnis, unserem Egoismus, unserer Oberflächlichkeit, unserer Halbherzigkeit hat Gott ein echtes Problem. Unsere Natur ist nicht Gottes Natur, dafür können wir nichts, aber so ist es nur einmal. Und da Gott gerecht ist und nicht einfach ausweichen kann, ist Gott mit uns nicht auf einer Ebene. In Römer Kapitel 3, Vers 10 wird schön beschrieben, wie Gott uns sieht. Und das ist schon traurig, muss man sagen. Und ein Zitat, interessanterweise, aus dem Alten Testament. Und zwar Römer Kapitel 3, Vers 10 bis 11. Wie geschrieben steht, so zitiert hier Paulus: Da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen. Sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Und so geht es noch eine gewisse Zeit weiter. So ist Gottes Sichtweise auf uns. So sind wir nun mal, wir alle. Aber unsere Schuld, schließlich bringen wir dieses Problem, das Gott mit uns hat, geburtsbedingt mit auf die Welt. So sind wir nun mal, so sind wir nun mal alle. Keiner von uns kann sich, auch wenn er noch was Gutes hinzufügt zu dem, was er schon Gutes getan hat, sich für etwas Besseres halten. Alle sind in dieser Aussage eingeschlossen. Aber auch der Christ? Nun, er ist gerecht, aber wenn er gerecht ist, dann ist er doch nicht aus eigenen Werken gerecht. Er ist gerecht durch die Gunst desjenigen, der es einzig und allein bewirken kann und bewirken sollte, Jesus Christus. Das ganze Thema des Römerbriefes. Da sagt sich der Christ natürlich, das ist ja gut. Nun ist alles in Ordnung. Bestimmt möchte Gott, dass sich alle meine Probleme in Luft auflösen und ich ein problembefreiteres Leben führen kann. Gott möchte kommen und sich meiner Probleme annehmen. Aber Moment mal, was hat Christus denn jetzt eigentlich bisher getan? Er hat bezahlt, was uns geburtsmäßig auf den Zeh oder auf den Zahn drückte, von uns genommen, was uns den Weg zu Gott versperrte. Er hat den Weg zu Gott freigemacht. Aber wir persönlich sind keinen Schritt weitergekommen. Nur der Weg ist frei. Immerhin. Und es ist uns die Hilfe Gottes zugesagt worden. Immerhin. Und selbst hier ging es schon wieder zu schnell. Denn wie genau geschieht es? Was ist das A und O? Was ist die Essenz, die nicht fehlen darf? Was sind die Zutaten, die alles wieder verderben? Wie beseitigt Christus das Problem, das Gott mit uns hat? Das ganze Neue Testament ist eine Aufforderung zu prüfen, zu behalten, zu verwerfen, auch genau hinzusehen. Den Kampf um die rechte Lehre, das Evangelium, von dem Kampf um blöde Worte, schädlichen und katastrophalen Ideen zu unterscheiden. Und blöde Ideen hört sich vielleicht so ein bisschen spaßhaft an, ist aber gar nicht so nett gemeint. Wir hatten die letzten Wochen am Mittwoch in dem Bibelleseprogramm 2. Timotheus betrachtet. Und der 2. Timotheusbrief ist ein Brief an Timotheus, wo er aufgefordert ist, gegen falsche Lehren gegen anzuarbeiten. Und Paulus sagt, dass diese blöden Ideen, diese Hinzufügungen, und das ist das Griechische jetzt, in die Katastrophe führen. Die Personen, die sich mit diesem Ding beschäftigen. Tatsächlich, wir müssen genau hinsehen. In 2. Timotheus 2, Vers 2 schildert Paulus das Problem auch recht drastisch. Er sagt zum Beispiel, in der Gemeinde, also er sagt, in einem Haus gibt es goldene Gefäße für einen ehrenwerten Zweck. Es gibt aber auch unehrenhafte Gefäße für einen negativen oder zu einem unehrenhaften Zweck. Was das so für Gefäße sind? Ja, die Nachttöpfe natürlich. Und was da drin ist, das sage ich jetzt nicht. Aber diese Ideen, diese Hinzufügung, diese Theorien und Erklärungen, die um die biblische Botschaft herum hin angefügt werden, sollten für die, ja, für Timotheus und für die Hörer des Wortes genauso attraktiv sein wie der Inhalt dieses Nachttopfes. Und so sind wir eigentlich jetzt beim Thema angelangt, vom Wert des Bibellesens und vom Ziel des Bibellesens. Nicht das Bibellesen, das uns Freude bereitet, sollten wir praktizieren. Und wenn es uns Freude bereitet, ist das in Ordnung. Viel wichtiger ist für uns, dass wir zielgerichtet in der Bibel lesen. Stellen wir uns doch wichtige theologische Fragen. Was ist das Evangelium? Was ist Gottes Problem mit mir? Welcher Gott ist überhaupt gemeint? Jahwe, Jesus, der Heilige Geist, alle drei in einer Person? Was ist die Mechanik und was ist das Prinzip des Evangeliums? Was darf auf keinen Fall fehlen? Was darf auf keinen Fall hinzugefügt werden? Nur ein paar Fragen, aber bestimmt die wichtigsten und die einen führen zum nächsten. Und man beachte einmal unsere Intention, wenn wir so studieren. Nicht die Intention, Gott möchte bestimmt, dass ich ein problemloses Leben führe, sondern wie schaffe ich mein Problem, das Gott mit mir hat, aus der Welt. Wenn wir das tatsächlich praktizieren und abschließen, dann kann es uns nicht passieren, dass wir eine Frage gestellt bekommen und eine Ausrede finden müssen, von wegen ich habe gedacht oder ich habe nicht gedacht. Keiner, der uns dann mehr die Frage stellen kann oder die Anklage erheben kann, hast du nicht gelesen? Nein, können wir sagen, ich habe gelesen. Ich habe geprüft, ich habe erkannt, ich kann es mit der Schrift beweisen, ich kann antworten. Wenn ich so diese Interpretation hier aufstelle, dann könntet ihr denken, ja, vielleicht steht ja irgendwo in der Bibel an irgendeiner Stelle die entscheidende Bibelstelle. Von mir aus auch an 2 oder 3 Bibelstellen. Vielleicht gibt es irgendeinen Tipp, vielleicht einen Hinweis, wo man genau hinschauen muss. Und ich denke, nein, diesen Hinweis, so gibt es nicht. Warum gibt es sonst wohl Verse in der Bibel, die da lauten, wer sucht, der wird finden. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Und noch 2 Beobachtungen, die diese Interpretation stützen sollen. Vorweg aber nochmal ein Gedanke. Paulus schreibt öfters über das Evangelium. Er schreibt oft über das Evangelium, aber nicht ganz genau, um was es sich im Einzelnen handelt. Er schreibt öfters davon, dass sie, also die Briefempfänger, es von ihm gehört haben, aber auch, dass sie daran leben sollten, aber nicht, um was es sich ganz genau handelt. In 2. Timotheus 2, Vers 2 fanden wir letzte Woche eine interessante Bibelstelle, die vielleicht typisch ist. Dort spricht Paulus zu Timotheus und sagt, und die Wahrheit, die du vor vielen Zeugen von mir gehört hast, sollst du treuen und zuverlässigen Menschen anvertrauen, die fähig sind, wieder andere zu belehren. Mal ganz ehrlich, wenn Paulus diese Botschaft so wichtig war, deswegen schreibt er sie nicht einfach auf. Macht er aber nicht. Warum schreibt er sie nicht einfach deutlich auf? Dann kann nichts verloren gehen. Dann kann nichts auch in späterer Zeit verändert werden. Aber er sagt, die Botschaft, die du von mir gehört hast, die gebe weiter und die sollen andere lehren. Können wir uns vorstellen, dass wir in der Apotheke den Beipackzettel zu einem potenziell lebensrettenden, aber auch lebensbedrohlichen, tödlichen Medikament vom Apotheker vorgelesen bekommen, dass er uns diesen erzählt, damit wir es Opa zu Hause weitererzählen? Doch eigentlich nicht, ne? Das kann doch nur schiefgehen. Das ist aber die Anweisung in diesem Vers 2, 2. Timotheus Kapitel 2. Ihr könnt es selber nochmal nachschauen. Ich habe es dir erzählt, vor Zeugen, erzähle es anderen weiter und diese sollen es wieder anderen weiter erzählen. Nebenbei, Paulus hat das nicht nur einmal gemacht. Er spricht in 2. Thessalonicher von dem Mensch der Gesetzlosigkeit, eine Endzeitprophezeiung, wo ich gerne wissen würde, was er damit eigentlich gemeint hat. Da gibt es dann auch Interpretationen und Überlegungen, was er wohl gemeint haben könnte. Aber die Thessalonicher, die haben es gewusst. Er schreibt nämlich, erinnert ihr euch nicht, als ich euch das alles schon gesagt habe, als ich bei euch war? Und nun wisst ihr ja. Ja, danke, Paulus. Wir würden es auch gerne wissen. Die Thessalonicher wissen das. Er hat es nicht aufgeschrieben. Aber kommen wir zurück zu der eigentlichen Botschaft der Bibel. Den Kern, um den wir uns unbedingt kümmern müssen. Dass wir uns diesen erarbeiten müssen aus den Bibellesungen. Nämlich die Beobachtung 2. Aber eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind es, die ihn gehen können. Steht da nicht so. Es steht hier, und wenige sind es, die ihn finden. Nicht das Gehen des Weges wird hier als schwierig beschrieben, vielleicht angedeutet durch die Enge, möglicherweise, aber es wird gesagt, wenige sind es, die ihn finden. Und das Finden hat das mit Suchen zu tun. Suchet und ihr werdet finden. Positiv bei dieser Interpretation dieses Bibelverses oder dieses Gedankenganges ist doch aber, das müssen wir uns auch vor Augen halten, wenn wir finden, dann haben wir gefunden, dann ist der Punkt abgeschlossen. Dann ist vielleicht das Gehen dieses Weges gar nicht mehr das große Problem. Warum macht Gott das so, fragen wir uns. Nun, damit er uns kennenlernt, damit er uns und unsere Motivation kennenlernt, damit wir begreifen, wer wir sind. Und damit wir begreifen, wer Gott ist, wie groß bei aller Liebe der Unterschied zwischen ihm und uns ist, damit wir das auch später nie vergessen. Also fassen wir einmal zusammen, positiv betrachtet, der Weg ist möglicherweise gar nicht so schwierig zu gehen, wie es manchmal den Anschein hat. Vielleicht. Das Wichtige für uns ist das Finden. Worum geht das Gott tatsächlich im Evangelium? Was ist die Mechanik des Evangeliums? Was darf nicht fehlen? Welche blöden und katastrophalen Ideen gehören da überhaupt nicht hinein, weil sie alles verderben können? Welcher Gott ist überhaupt gemeint, wenn in der Bibel vom Herrn oder vom Gott die Rede ist? Jahwe, Jesus, der Heilige Geist, alle 3 Personen in einer Person? Was ist Gott in der Anbetung wichtig und was ist ihm nicht wichtig? Das sind die wichtigsten, vielleicht sogar die einzig wichtigen Fragen. Wenn wir das geklärt haben, gibt es für uns keine Ausreden mehr. Und das ist keine Drohung. Für uns gibt es keine Ausreden mehr. Das heißt nämlich in Wirklichkeit dann, dass uns niemand mehr fragen kann, hast du nie gelesen? Wir können antworten. Unsere Motivation, unseren Grund, warum wir Christ sein möchten, das kann Gott nicht in uns verändern. Das können wir in uns bewirken, dass wir sagen, ich möchte wissen, was ist Gottes Problem mit mir? Das ist das Problem, an dem wir arbeiten. Alle anderen Probleme, die wir haben, die können wir nicht lösen, möglicherweise in unserem Leben. Das sind die Probleme, denen sich Gott annehmen kann, nachdem wir den Weg zu ihm gefunden haben. All das soll eine Ermunterung sein, kann man sagen, Ermunterung ist ein komisches Wort, aber ein starker Hinweis sein, sich mit der Bibel zu beschäftigen, fragliche Punkte für sich selber zu erarbeiten, zu klären, worum geht das im Kern. Und wir sind vielleicht ganz gespannt, was aber rauskommt und vielleicht auch ganz erstaunt, wenn wir das tun, dass wir Fortschritte machen, dass es nach vorne geht und dass wir vor allem Gott zeigen, ich möchte wissen, welches Problem hast du mit mir? Ich möchte wissen, wie kann dieses Problem gelöst werden?